Es geht um den Christen und das Bild. Ich möchte mit einem Psalm beginnen. Der Fernseher ist mein Hirte. Mir wird es an geistlichem Wachstum mangeln. Er weidet mich in meiner ganzen Freizeit auf bequemen Sesseln, sodass ich nichts mehr für Jesus tun will. Er führt mich zu vielen guten Programmen und lässt mich dabei meinen Auftrag versäumen. Er erquicket mich mit viel weltlicher Information und hält mich vom Bibellesen ab. Er führt mich auf der Straße des Stumpfsinns seiner Verführungen wegen. Und ob ich schon 100 Jahre alt würde, so könnte mich doch nichts von meinem Fernseher abbringen. Denn er ist mein bester Gefährte. Seine Sendungen trösten mich. Er bereitet mir viel Unterhaltung und hält mich von meinen Familienpflichten ab. Er füllt mein Haupt mit lauter Ideen, die nichts mit dem Wort Gottes zu tun haben. Wahrlich, nichts Gutes wird aus meinem Leben fließen. Denn der Fernseher lässt mir keine Zeit, Gottes Willen zu tun. Und ich werde bleiben im weltweiten Netz immer da. Man kann natürlich statt Fernseher auch alles Mögliche einsetzen, was einen Bildschirm hat. Der Bildschirm ist ja das neue Medium geworden. Das ist jetzt unser Thema, der Christ und das Bild. Und ich möchte gerne beginnen mit, bevor ich beginne, soll ich noch kurz darauf aufmerksam machen, hinten sind am Büchertisch, auf dem Tisch hinten sind ein paar Bücher noch, die ich mitgebracht habe, die Herbert Janssen und ich geschrieben haben. Auch das Neue Testament, von dem ich gestern gesprochen habe, liegt dort auf. Wer sich interessiert, darf sich dort bedienen. Und wenn ihr kein Geld habt, dann nehmt es einfach so mit. Und sonst steht ein kleiner Zettel dabei, wie viel man spenden darf für diese Bücher. Ich glaube, 3 Euro und 5 Euro und 10 Euro. Also die dünnen 3 und das dicke 5 und die Bibel 10. Also nur für euch. Das ist genug. Also, zu dem Thema das Bild wollen wir uns zuerst ein bisschen Gedanken machen von der Bibel her. In der Bibel, jetzt hätte ich fragen können, wo kommt das erste Mal in der Bibel ein Altar vor? Jetzt habe ich das schon. 1. Mose 8. Da hat Noah einen Altar gebaut und interessanterweise, der Altar bestand einfach aus Steinen, die man so aufgeschlichtet hat. Und der zweite Altar, der kommt in 1. Mose 12, Vers 7 vor, da ist dasselbe. Da hat Abraham einen Altar gebaut aus Steinen und das war eigentlich der Sockel für eine Statue. Das war eigentlich ursprünglich der Gedanke. Die Heidenvölker, die machten auch so Sockel, so Altar, so Steinhaufen, so einen Steintisch und darauf kam dann die Statue, das Bild ihres Gottes. Aber bei den Israeliten war das gar nicht der Fall. Da wurde nur der Sockel gebaut und dann war nichts drauf. Gott hatte gesagt in 2. Mose 20, Vers 4, du sollst dir kein Bild machen, du sollst dich nicht niederbeugen und ihm nicht dienen. Interessant ist, dass Bilder haben es an sich, dass sie faszinieren. Ob dreidimensional oder zweidimensional, das ist egal. In der Bibel ist übrigens das dreidimensionale Bild und das zweidimensionale Bild, also das ist das gleiche Wort im Griechischen. Also im Griechischen heißt eine Statue auch Bild. Ja, von daher sehr interessant. Und Gott wollte das nicht. Und der Tempel der heidnischen Götzen, da war immer der Gott, den man da angebetet hat, da drinnen, ja, in einer Statue. Aber der Tempel der Juden war leer. Gar nichts drinnen. Damit wollte man, oh wunderbar, danke, wollte man nur zeigen, danke, ja, ich ziehe. Wollte man zeigen, dass der Gott des Himmels, der ist unsichtbar. Und Gott will nicht, dass man ein Bild von ihm macht. Man fragt sich, warum kein Bild? Was ist denn hier so schlimm dran? Nun, Gott hat seine Gedanken. Gott weiß, wie wir Menschen funktionieren. Und Gott weiß auch, warum er den Weg, wie er sich uns mitteilt, nicht über Fotos und nicht über Computer, also Computerbilder und Fernsehbilder sich uns gezeigt hat, sondern er wählte den Weg des Wortes, des Sprechens. Interessant, oder? Gott hätte ja machen können, dass die Entwicklung so weit gediehen wäre, als der Herr Jesus kam, dass man schon hätte einen Film damals drehen können von Jesus und dann hätten die Apostel, statt das Wort zu verkündigen, hätten sie einfach den Film vorspielen können. Wäre doch alles viel einfacher. Aber Gott wollte das nicht. Gott weiß, wie der Mensch funktioniert und Gott weiß auch, worauf es ankommt. Wir Menschen sind so gebaut, dass wir, wenn wir klein sind, junge Kinder brauchen Bilder. Das Bild ist für die primitive Entwicklung, ja, braucht man Bilder. Und wenn der Mensch dann reif, also das wisst ihr von Kinderstunden oder überhaupt, man erzählt dem Kind Haus und dann zeichnet man so mit ein paar Strichen ein Haus und dann weiß das Kind, das ist ein Haus und irgendwann, wenn das älter ist, braucht man nicht mehr das Zeichnen, sondern braucht man nur noch Haus sagen und das Kind weiß, was gemeint ist. Ja? Man braucht nicht bei jedem Haus ein Bild zeigen, jedes Mal, wenn das Wort Haus vorkommt. Ja? Also, wenn der Mensch reift, dann braucht er keine Bilder mehr, braucht er weniger Bilder, zum Schluss dann überhaupt keine Bilder mehr. Heute ist die Entwicklung gerade gegenläufig, gerade ins Gegenteil. Heute werden die Menschen immer primitiver und sie brauchen wieder viel mehr Bilder und sie werden durch die Bilder noch primitiver. Also die Lehrer stöhnen, dass das Bildungsniveau zurückgeht, nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern. Gott weiß genau, wie der Mensch funktioniert. Je mehr man sich vom Wort wegbewegt, desto wichtiger wird das Bild. Ich habe mal in einem Andachtsbuch etwas gelesen von Neil Postman. Neil Postman ist ein Sozialkritiker gewesen in Amerika und ich habe mir dann das Buch gekauft, weil es mich so interessiert hat. Und habe das ganze Buch dann gelesen. 1970 etwa kam das raus. Stellt euch vor, 1970, die Leute sind schon uralt, die 1970 geboren sind. Ja? Also fragt die Kinder, die sagen, wer über 30 ist, ist uralt. Und wer über 40 ist, sowieso. Also, zu der damaligen Zeit schrieb dieser Mann, es steht nicht dort, dass er gläubig ist. Und ich denke auch nicht, er hat sich auch nicht als Gläubigen vorgestellt in dem Buch. Aber er hat da über das Thema Fernsehen geschrieben. Und da schreibt er, unsere Gesellschaft am Ausgang des 20. Jahrhunderts unterhöhlt ihre eigenen Fundamente, weil sie ihre Kommunikationsmedien vom Wort weg auf das Bild umstellt. Also das heißt, die Gesellschaft heute ist gefährdet, sagt er, weil wir statt zu reden, schauen wir. Das heißt, die Medien, mit denen wir kommunizieren, sind Bildschirme und das Bild überhaupt und nicht so sehr das Wort. Der schreibt dann weiter, Worte, sowohl in geschriebener oder in gesprochener Form, haben gewisse Auswirkungen auf das Denken. Also Reden hat mit Denken zu tun. Und Aufnehmen von Worten, da braucht man das Gehirn, da muss man denken. Worte haben gewisse Auswirkungen auf das Denken, sie regen an, sie fordern heraus, sie fördern eine Kultur des Diskutierens und des Auseinandersetzens mit der Welt. Das heißt, wenn man redet, dann muss der andere sich was vorstellen. Wenn ich jetzt eine Geschichte erzähle, ja, oder wir haben Kinderstundenleiter hier, oder wenn ihr eine Geschichte erzählt den Kindern, dann müssen die Kinder jetzt in ihrem Kopf mitdenken und sich das ausmalen, was da jetzt erzählt wird. Ja? Das erfordert also schon eine gewisse Reife. Den ganz kleinen Kindern macht man das nicht ohne Bilder, aber bei den größeren Kindern macht man das dann ohne Bilder. Und die Kinder, da wird die Fantasie angeregt und im Gehirn werden Bilder geschaffen, Bilder, an die sie anknüpfen können. Also da steht weit, was sagt er weiter? Fast alle unsere kulturellen Leistungen beruhen auf der Tradition des Wortes. Also alle hohen Leistungen, die wir gebracht haben, die beruhen darauf, dass wir Menschen sind, die reden. Bilder dagegen lösen starke Emotionen aus, das heißt Gefühle. Bilder wirken auf das Gefühl, das müssen wir uns merken. Emotionen, die das Denken überlagern, das kann man zum Beispiel erkennen bei der Werbung. Die Werbung arbeitet nicht nur einfach nur mit Buchstaben, sondern die arbeiten mit Bildern. Ja? Also das hat man bald herausgefunden, dass man mit Bildern mehr erreichen kann und die Leute kaufen mehr, wenn man ein schönes Bild hat, als wenn man nur das so hinschreibt. Jetzt folgert dieser Sozialkritiker, Postman, zieht die Schlussfolgerung, unsere Kultur ist in Gefahr. Anstatt zu denken, werden wir verführt. Also wir werden im Denken irregeleitet durch Bilder. Anstatt informiert zu werden, werden wir mit Gefühlen gefüttert. Und anstatt zu leben, werden wir gelebt. Das ist sehr wichtig. Und mir ist es wichtig, dass auch die jungen Leute das verstehen, was da eigentlich geschieht mit unserem Gehirn und mit unserem Denken und mit unserer weiteren Entwicklung, wenn wir uns auf das Bildmedium konzentrieren. Das ist deshalb heute so wichtig, weil wir heute fast alle einen Bildschirm herumtragen, oder? Wir haben da so einen kleinen Fernseher mit uns mit. Jeder hat ihn in der Tasche. Fast jeder heutzutage. Ja. Und wir haben Computer und wir haben Fernseher sowieso und DVD und alle möglichen Bildschirme in allen Größen und Variationen. Das heißt, wir kommen gar nicht mehr aus ohne Bildschirme. Ja. Wir haben hier in dem Raum haben wir einige Computer. Vor mir steht auch einer und an der Wand haben wir Bilder. Ja. Aber ich habe mich geweigert, ich zeige nur Buchstaben. Oder Landkarten. Ich zeige keine Fotos und keine Bilder. Buchstaben oder Landkarten. Ja. Oh, und Zahlen natürlich auch. Danke. Also, wie war das eigentlich? Wie ist das Ganze entstanden? Nun, wir haben im Jahre 1947 in Amerika begann der Fernseher. Das Fernsehgerät veränderte alles. Im Jahr 1947 haben 8000 Menschen in Amerika einen Fernseher gehabt. 3 Jahre später, im Jahr 1950, waren es 800.000. Und 3 Jahre später, im Jahre 1953 waren es 19 Millionen. Das hat geboomt, ungeheuer. Heute steht ein Fernseher fast überall in der Welt. Ich war bei den Zigeunern, die hatten wirklich nichts. Aber wissen Sie, was die hatten? Satellitenschüssel. Das hatten sie. Und Handy. Das hatten sie. Haben nichts zum Essen gehabt für den nächsten Tag. Aber sie haben ihr Handy und ihre Satellitenschüssel. Man kann heute nicht mehr leben. Kinder... ich habe gelesen, das sei so eine Studie, 96% der 4-jährigen Kinder schauen bereits Fernsehen. Das heißt, wir haben es hier wirklich mit einer ganz neuen Entwicklung zu tun. Die letzten 60, 70 Jahre hat sich die Menschen, 70 sind schon 80, seit 53 fast, ja 70, hat sich sehr viel verändert und wir fragen uns, ist das gut oder nicht gut und was machen wir Christen vor allem? Nun, da muss ich jetzt noch einiges sagen über die Macht des Bildes, möchte ich hier einiges noch zitieren, ein paar Punkte, 5 Punkte. Erster Punkt, das Bild übt Macht aus auf die Vorstellungskraft und steuert Gefühle. Das ist interessant, Bilder, vor allem wenn sie bewegte Bilder sind, also Filme, üben eine gewaltige Macht aus und das haben auch viele schon erkannt. wie Goebbels und Lenin damals, als der Film aufkam in der Kriegszeit. Da haben sie gesagt, das ist die Möglichkeit, wo wir die Massen erreichen. Ja, das war ja damals diese Wochenschau, oder? In den Kinos. Die haben das voll ausgenutzt. Und zwar, weil sie wissen, mit Bild kann man das Denken umgehen und die Gefühle steuern. Ich habe hier, jetzt muss ich gerade schauen, von Bildern ausgelöste Gefühle bestimmen unser Urteil mehr als das Wort. Ah, das ist schon der nächste Punkt hier. Von Bildern ausgelöste Gefühle bestimmen unser Urteil mehr als das Wort. Was heißt das? Wir sind sehr stark darauf ausgerichtet, wenn wir etwas sehen, dann sind wir erschüttert. Wenn wir hören, ist es nicht so schlimm. Wenn man jemanden, ein Kind sieht, das verhungernd auf der Straße liegt oder vielleicht sogar noch einen Film sieht, wie das Kind auf der Straße verhungert und stirbt, dann sind die Menschen zutiefst betroffen. Wenn man ihnen dasselbe in einem Bericht vorliest, nicht. Weil das ist, und das weiß man auch, wenn man Geld haben will für hungernde Kinder irgendwo, dann schickt man Bilder durch die Welt. Oder wenn man will, dass viel gesammelt wird, ja, dann nimmt man Bilder, und weil die Leute sind einfach bewegt von Bildern. Man sagt, gegen ein Bild kannst du nicht argumentieren. Oder? Das ist ja klar, das Bild sagt es ja, ja. Gegen Worte kann man argumentieren. Aber da ist eine große Gefahr, oder? Weil gerade das Bild das Denken umgeht. Deshalb kann man auch durch das Bild sehr, sehr stark verführt werden in die falsche Richtung. Es gibt sofort eine Meinungsbildung im Kopf. Also sofort in unserem Kopf geschieht sofort ein Vorurteil. Ja? Ein Urteil, das man schnell bildet, bevor man denkt. Das ist ein Vorurteil. Ja? Und das geschieht ganz schnell, es entstehen Verbindungen, zu wo man sowas Ähnliches gesehen hat oder Ähnliches gefühlt hat, und jedenfalls wird man stark manipuliert. Im Fernsehen ist interessant, wenn wir im Fernsehen galoppierende Pferde sehen und die Sonne so dazu scheint und die Prärie, und wir denken alle an eine Zigarette oder Zigarettenmarke, oder? Das ist uns eingetrichtert worden. Das ist diese Zigarettenmarke und fertig. Das ist einfach so. Die Werbeleute wissen das. Ja? Wir sind alle schon geprägt von diesen Werbesachen. Ich habe das gesehen vor wie vielen Jahren? Vor 40 Jahren. Und ich habe es immer noch im Kopf. Ich schaue ja nicht Fernsehen, aber, und Werbung schon gar nicht. Aber das habe ich noch im Kopf von früher. Ja? Bilder. Der dritte Punkt, Bilder täuschen. Man sagt, man kann nicht argumentieren gegen ein Bild, das stimmt. Aber Bilder können lügen, sehr stark sogar. Deshalb werden Bilder vor Gericht nicht gültig. Nichts gültig. Ja. Gut, heute kann man ja Fotos sowieso zusammenstellen, wie man es haben will. Bilder täuschen. Man sagt, ein Bild spricht mehr als 1000 Worte. Ja, ein Bild kann sehr, sehr stark sprechen, aber leider kann das Bild das Falsche sprechen. Ja? Weil es eben auf die Emotionen geht und weil es zuerst uns manipulativ trifft, also ohne unser Denken. Das Denken wird umgangen. Und wenn die Bilder jetzt noch sich bewegen, dann ist unser Gehirn überfordert. Wir stehen vor einer Leinwand und jetzt kommen die Bilder und die bewegen sich. Und wenn ihr mal genau schaut, in einem Film, ist normal, in einem normalen Film, ja, wechselt die Kameraeinstellung alle 6 Sekunden. Könnt mal schauen. Ja. Alle 6 Sekunden ein neues Bild, eine neue Szene. einmal von der Seite, oder die Szene nicht unbedingt, aber das Bild wechselt, also die Perspektive wechselt, einmal von der Seite, einmal von der Seite. Ja? Jedenfalls, das hat man festgestellt, dass das Gehirn dann überfordert ist. Weil das Gehirn möchte nämlich gern anfangen, wenn das Bild steht, dann kann man nämlich noch sagen, warte mal, jetzt reden wir mal über dieses Bild. Was siehst du denn da? Ja, ich sehe, da ist jemand und da hinten im Hintergrund sieht man was, im Vordergrund und dies und jenes. Da kann man diskutieren, ja, da kann man das verarbeiten. Aber wenn sich das bewegt und vor allem, wenn sogar noch die Kameraeinstellung alle 6 Sekunden wechselt, dann ist unser Gehirn völlig überfordert. Was machen wir? Wir lehnen uns zurück im Sessel und lassen uns berieseln. Das Gehirn hat sich geschützt, sagt, da mache ich nicht mit. Und jetzt kommt das einfach auf mich zu. Ja? Das kann man bei Kindern feststellen. Wenn man Kinder beobachtet, kleine Kinder, sie vor den Fernseher setzt, also ich habe unsere Kinder beobachtet. Wir waren so unweise, waren damals in Amerika, wir waren so unweise, damals haben wir einen Fernseher bekommen für die Zeit in Amerika und haben dann unsere Kinder vor dieses Gerät gesetzt und dann habe ich gesehen, was mit den Kindern passiert. Die eine war 3 und die andere war 4. Die saßen da, Mund offen, Augen offen und starrer Blick, bewegungslos. Also für Kinder, wenn du ein Kind auf der Straße so sitzt, dann sagst du, es ist krank. So sitzen sie. Dann sagst du, da muss man irgendwas machen, da ist was los. Ja? Aber völlig unnatürlich sitzt dieses Kind hier und man merkt, das kann gar nicht alles fassen. Es wird berieselt. Ja? Passiv. Und wenn dann das fertig ist, schaltet man den Fernseher ab, was ist dann? Was machen die Kinder dann? Ihr wisst es. Und müde und zu nichts zu gebrauchen. Das Ganze ist, das ist ein Schutzmechanismus des Körpers, der ist dermaßen, das war jetzt dermaßen überfordert und jetzt muss man sich da wieder einmal wieder an die Welt, an die reelle Welt gewöhnen. Ja? Und das dauert eine gewisse Zeit lang. Das macht uns sehr zu schaffen als Christen, wenn wir das wissen. Was sagt eigentlich die Bibel zu diesem emotionalen Urteilen? Ich habe vorher gesagt, das Bild verführt uns dazu, dass wir gefühlsmäßige Urteile abgeben, ohne eigentlich wirklich nachzudenken. In Johannes 7, Vers 24 sagt der Herr Jesus, richtet nicht nach dem Augenschein, sondern fällt ein rechtes Urteil. Was heißt denn das? Wenn ihr ein Urteil abgebt, wenn ihr etwas beurteilen müsst, dann dürft ihr nicht nach dem äußeren Augenschein gehen. Ja? Zum Beispiel früher hieß es, schwarze Leute sind böse, oder? Die Weißen haben die Schwarzen gehasst, haben den Kindern gesagt, schwarze Leute sind böse. Dann hat man einen Schwarzen gesehen, dann wusste man von Anfang an, der ist böse, ja, weil er schwarz ist. Und dann hat man gesagt, es ist ein Vorurteil. Das heißt, du hast geurteilt, bevor du nachgedacht hast und bevor du den kennengelernt hast. Ja. Das hat man dann abgelegt. Ja. Da gab es natürlich dann viel Protest dagegen und es ist auch sehr gut, dass das so gemacht wird. Aber leider gibt es viele andere Beispiele auch noch heute. Der Herr Jesus sagt, wir sollen nicht nach den Augen scheinen, das heißt nach dem, was vor die Augen kommt, urteilen, nach dem Bild, das wir sehen, sondern wir müssen warten und kennenlernen und denken und weiter nachdenken und sprechen und dann können wir ein Urteil fällen. Aber das erfordert Denken, das erfordert Zeit. Der Fernseher gibt uns die Zeit nicht, niemals. Auch nicht die Nachrichtensendung übrigens. Niemals. Man müsste nach einer kurzen Nachricht in den Nachrichten, müsste man abschalten und überlegen, kann das überhaupt sein, was da gesagt wird? Was sagen denn die alternativen Nachrichten? Stimmt das überhaupt? Und den Film, den wir da zusätzlich zu dieser Nachricht gehört haben, ist das eigentlich ein authentischer Film gewesen oder war das aus dem Archiv irgendetwas? Ja? dann heißt es, na, das war nur ein Archivfilm. Man muss ja irgendwas dazu spielen, damit die Leute irgendwas sehen. Ja? Also, oder von welcher Seite aus wurde denn das gefilmt? Von der Seite der Gegner oder von der Befürworter und so weiter? Man nennt das Manipulation über die Massenmedien. Und wenn wir uns füllen mit dem, was die Massenmedien sagen, dann werden wir mit der Zeit so denken, wie die Massenmedien wollen, dass wir denken. Das ist ja gerade der Sinn des Fernsehens und der Nachrichten in den Fernsehen und der Nachrichten, die man sonst sieht, dass die Menschen in eine gewisse Richtung geführt werden, verführt. Und dass auf diese Weise verlieren die Menschen das Diskutieren, sie füllen sich nur noch und das Nachdenken verlieren sie. Das vom Gefühl gesteuerte Wahrnehmungssystem hat eine Überprüfung durch den Verstand nötig. Das, was wir sehen, müssen wir prüfen mit Denken. Und das braucht Zeit. Zeit hat man aber heute nicht mehr, wenn man Filme schaut und Filme oder Nachrichten sieht oder sonst etwas. Wir merken, wir haben hier es mit einem echten, modernen Problem zu tun. Zum Berieseln, was sagt eigentlich die Bibel zum Berieseln? Soll man sich einfach berieseln lassen, ohne nachzudenken? Seid nüchtern, 1. Petrus 5, Vers 8, seid nüchtern und wacht, weil der Widersacher, der Teufel, wie ein brüllender Löwe umhergeht und jemanden sucht, den er verschlingen kann. Der Teufel weiß genau, welche Medien er verwenden kann, um die Menschen so hinzukriegen, dass sie so denken, wie er möchte, dass sie denken. Gehen wir wieder zurück zu unserem Punkt, die Macht des Bildes, 5. Punkt. Bilder verändern die Gesellschaft. Und sie prägen uns unbewusst. Das ist das Schreckliche. Wir merken es gar nicht, dass wir anders sind und anders gepolt sind. Wir haben für gewisse Vorbilder. Da gibt es Fußballstars. Und man fragt sich, wieso ist denn der Messi so berühmt? Und jedes Kind oder jede 50% der Kinder hat irgend so ein Messi-T-Shirt. Und man sagt, wieso denn? Was kann denn der arme Mensch dafür, dass sie ihn überall so feiern wollen? Ja, er kann Fußball spielen. Wunderbar. Fußball ist das Höchste, das es gibt auf der Welt. Gut. Gut. Also. Ich habe nichts gegen Fußball, ich hab selber Fußball gespielt. Ihr versteht mich schon richtig. Aber ist es wirklich das Höchste, was man tun kann, hinter einem Ball herzulaufen und schauen, dass man den in so ein Loch hineinschießen kann? Aber wieso ist das so, dass wenn die Weltmeisterschaft ist, ich bin so froh, dass es dieses Jahr nicht so zugeht, nächstes Jahr geht es wieder los. Ich bin so froh, aber warum ist das so? Weltmeisterschaft und die Straßen sind leer. Alle sitzen vor dem Fernseher und schauen, ob, ja, egal, wer gewinnt. Das ist deshalb so, weil man vorbereitet wurde durch die Medien. Die haben sich bemüht, es kostet ja viel Geld und es bringt viel Geld, deshalb bemüht man sich. Das nennt die Bibel Unterhaltung. Auch die Griechen wussten davon, die Römer wussten davon. Die sagten Brot- und Zirkusspiele. Heute sagt man halt einfach Fußball-WM statt Zirkusspiele. Also, wir werden geprägt. Idole, Werte werden geprägt über die Bilder, über die Medien, die wir anschauen, über die Filme, die wir anschauen. Und unsere Lebensweise wird geprägt. Wir leben sogar anders. Es wird uns gesagt zum Beispiel, dass es überhaupt kein Problem ist, dass die Kinder frech mit den Eltern reden. Wieso? Weil in den Filmen ist das immer wieder so vorgekommen, dass die Kinder sich nicht unterordnen unter die Eltern und nicht gehorchen. Also Ungehorsam kann gar nicht so schlimm sein. Und miteinander zusammenschlafen, bevor man verheiratet ist, das kann gar nicht so schlimm sein, wenn es so viele Leute tun und wenn die im Fernsehen auch alle es tun und so weiter. Ihr versteht das Problem. Und das schauen wir uns an, schauen unsere Kinder uns an und wir haben uns so daran gewöhnt, dass wir es gar nicht mehr merken. Ich kam einmal, ich war in einer Bibelstunde, ich kam nach Hause und da wurde ein Film gespielt, leider, und ich dachte mir, was ist denn das für eine derbe Sprache? Aber die vor dem Fernseher saßen, haben das gar nicht gemerkt, was für eine schlimme Sprache das ist. Die haben sich mittlerweile schon daran gewöhnt. Aber ich, der meine Gedanken jetzt gerade bei den heiligen Dingen der Bibel hatte und jetzt komme ich erfüllt vom Heiligen Geist nach Hause oder von Freude, ja, und ich lebe noch ganz in dieser schönen Bibelstunde, die wir hatten und im Gebet und so weiter. Und jetzt komme ich dorthin und höre das, oder? Und jetzt merkt man den Unterschied. Sonst hätte ich den Unterschied auch nicht gemerkt, ja. Es geschieht eine Wesensveränderung. Wir werden rücksichtsloser, frecher, egoistischer und oberflächlicher und unser Lebensprinzip Lust und Laune oder Game- und Fun-Gesellschaft. Das ist Neudeutsch. Game- und Fun-Gesellschaft. Spiel und Spaß. Das ist das Übliche. Sie übernehmen die Funktionen von Gott, die Bilder und die Filme übernehmen die Funktion von Gott, von den Eltern und von biblischer Lehre. Übrigens der Herr Google auch. Herr Google weiß alles und wir können ihn immer fragen. Er ist immer da, er gibt uns immer die Antwort und übernimmt die Rolle von Gott und von Eltern und von biblischer Lehre und Erziehung, Weltanschauung, Kommunikation und so weiter, Sexualität. Du kannst ihn alles fragen, er gibt dir alle Antworten und er weiß es ja. Wir haben uns daran gewöhnt. Winterhoff-Spörk, ein Wissenschaftler, das elektronische Medium sagt uns erstens, was ist. Das heißt, es weckt ein Bedürfnis. Was es gibt? Was gibt es denn? Wenn ich nicht weiß, dass es das alles gibt, dann werde ich gar nicht danach verlangen. Aber jetzt wird mir erstens einmal schon das Bedürfnis geweckt und das Medium sagt mir auch, was falsch ist und was richtig ist. Der Fernseher sagt, das ist richtig und das ist falsch. Was fad ist und was cool ist. Cool schreibt man mit 4 Buchstaben. K-U-U-L. Das ist Neudeutsch. Frag die Kinder, die wissen das alle. Und fad schreibt man mit 2 A. Ja. Bitte? Das ist österreichisch. Ah, danke, dass ich ein Halbösterreicher noch im Fad heißt langweilig auf Österreichisch. Das andere Wort sage ich nicht. Hat auch 4 Buchstaben, aber das geziemt sich nicht. Das ist ein unzüchtiges Wort. Ja. Das Fernseher sagt mir, was richtig und was falsch ist. Und alles andere ist langweilig, was nicht das dem entspricht, was nicht diese Lust- und Laune-Prinzip entspricht. Und was interessant ist, er sagt, hier Winterhoff-Spörk sagt, und das Ganze wird emotional getönt, das heißt, gefühlsmäßig gefärbt. Das heißt, der Film wirkt auf mein Gefühl und das muss dabei sein. Feeling ist alles, ist auch Neudeutsch, Feeling. Der Event ist alles. Das ist auch Neudeutsch. Auf Englisch heißt das Ereignis. Nein, auf Deutsch. Jetzt habe ich hier falsch. Moment. Der Film ist ein emotionales Medium. Es hat die Tendenz, die Welt auf das Sehen einzuschränken. Das heißt, auf Bilder zu beschränken. Der Film ist interessant. Ich habe einen Film geschaut. Man hat gesagt, also es gibt ein paar christliche Filme, die musst du gesehen haben. Die sind so gut, die sind einfach klasse. Ich habe mir Filme angeschaut, waren wirklich professionell gemacht und ich war emotionell berührt, wirklich. Der eine war über Ehe, der andere war über Kindererziehung, da gab es noch einen. Jedenfalls, als ich den Film sah, wie Fireproof, so ähnlich, ja, Fireproof. Ich soll ja keine Werbung machen, aber als ich den Film sah, wunderbar. Ich war wirklich beeindruckt. 2 Tage lang. dann war es weg. Warum? Das war nur oberflächlich eingeprägt in mich. Die Aussagen, die kamen, waren wichtig, waren sehr gute Aussagen, aber ich war ständig abgelenkt von den Bildern, die ich sah. Das heißt, die Aussagen, die rein verbalen Aussagen, ja, die hätte ich mir notieren sollen. Oder am besten, ich hätte ein Buch gelesen zu dem Thema. Dann hätte ich mir das besser gemerkt. Ja. Aber jetzt war das alles emotional überlagert. Ich weiß nur noch, dass der Film gut war. Und dass es ein ganz gutes Gefühl gegeben hat. Das weiß ich noch. Echter Effekt, Lerneffekt für mein geistliches Leben ist sehr, sehr gering gewesen. Der Film hat die Tendenz, auf das Sehen einzuschränken, stark das Emotionelle, das Gefühlsmäßige zu bestimmen. Das unbewusst arbeitende Gefühlszentrum im Gehirn wird über die Bilder angeregt, das bewusste Denken wird überrollt und ich werde berieselt. Von Goebbels habe ich schon gesagt, Lenin hat gesagt, der Film ist von allen Künsten die wichtigste, weil durch ihn die breiten Massen des Volkes beeinflusst werden. Lenin wusste, das zu gebrauchen. Und Goebbels. Der Film trägt mehr zur Zerstreuung bei, statt zur Sammlung. Die Berieselung lenkt davon ab, sich mit den realen Lebensfragen wirklich zu beschäftigen. Für den Moment ist es wunderbar. Es ist wirklich eine gute Unterhaltung. Und es ist eine wertvolle Unterhaltung. Und die Emotionen danach sind auch wertvoll. Aber es hält nicht an, wenn es ein guter Film war. Ja. Wenn es ein schlechter Film war, dann ist das alles noch viel schlimmer. Mehr Bilder, mehr Filme, weniger Worte, weniger Lesen, weniger Nachdenken. Fragt die Kinder. Manche von uns haben intelligente Kinder. Die lesen viel. Die werden immer viel lesen, egal was. Ja? Aber manche von uns haben nicht so intelligente Kinder. Was geschieht mit denen? Die lesen gar nichts mehr. Ich weiß, wovon ich spreche. Die lesen wirklich nur noch das Allernötigste, was man in der Schule halt gerade noch lesen muss. Aber ansonsten wird nicht gelesen. Ansonsten schaut man in den Bildschirm hinein. Und wenn man irgendwas wissen will, fragt man Herrn Google. Weniger Worte, weniger Nachdenken. Ein anderes Lebensgefühl. Man lebt von Erlebnis zu Erlebnis, deshalb sagt man dann oft, dass ich habe keinen Bock dazu, weil ich kein Erlebnis habe da. Und es ist wie eine Sucht. Man hat im Jahr 1972, ich habe ganz bewusst alte Zahlen, 1972, da war ein ganz normaler Test mit 184 Menschen, sie verzichteten ein Jahr lang auf Fernsehen. Das heißt, sie haben das unterschrieben. Sie haben, ich glaube auch, sie haben sogar noch was bekommen dafür, dass sie den Test mitmachen. Jedenfalls haben sie gesagt, wir verzichten ein Jahr auf Fernsehen. Das waren alles Leute, die sonst Fernsehen geschaut haben. Also bewusst, man hat solche Leute genommen, die einen Fernseher zu Hause haben und gesagt, verzichten Sie auf Fernsehen. Gut. Und was ist geschehen? Wie viel meint ihr, haben durchgehalten? Null. Nach 5 Monaten gab der Letzte auf. Das ist eigentlich erschreckend, oder? Nach 5 Monaten. Und man sagt, die Leute waren in der Zeit, wo sie auf das Fernsehen verzichten mussten, sehr gereizt. Und zu allem Möglichen fähig. Einer ist sogar fremdgegangen und so weiter. Also ziemliche starke Sachen. Sollen wir Kinder Filme sehen lassen? Nun, wenn man es tut, die Kinder werden nach mehr verlangen. Und sie werden weniger denken. Und sie werden sich verführen lassen. Sie werden dann nicht mehr mit der kleinen Farm sich zufrieden geben. Dann ist die kleine Farm, dann mit ab 13 ist sie nicht mehr interessant, die kleine Farm. Dann ist was anderes interessant. Ja. Aber sie haben sich, wir haben sie dann dazu erzogen, dass sie jetzt viel Fernsehen schauen. Und sie werden immer mehr schauen. Und sie haben ja heute die Gelegenheit, überall zu schauen. Wer gern schaut, wird mehr schauen und wird auch andere dazu verleiten. Das Fernsehen ist wirklich wie eine Sucht. Das ist nicht nur das Fernsehen, es ist das Filmeschauen an sich, von dem ich hier spreche. Früher hat es einfach geheißen, Christen haben keinen Fernseher, fertig. Und wir haben den Fernseher einfach rausgetan und wunderbar. Heute geht das nicht mehr. Heute kann man den Fernseher nicht, kann man den Fernseher schon raustun. Man hat ihn immer noch im Haus, ja. im Handy und im Computer. So, hier noch, als ich das gelesen habe, was hier steht, da habe ich gestaunt. Das war in Wien 1968, also das ist schon uralt. Da war eine Zeitschrift, eine weltliche Zeitschrift, zu einem Zeitpunkt, als der Fernseher so modern war, halt wie in Österreich. Ja? Und dann schreibt die Zeitschrift, nicht die christliche, die weltliche, schreibt, nun sind wir dabei, unsere Seele zu verkaufen. Allabendlich sitzen wir vor unserem Fernsehgerät und starren auf die Scheibe, die uns Nebel und Dunst vormacht, um das wahre Leben zu verbergen. Nachrichten werden zurechtgeschnitten, Rundfragen werden angepasst. Man kann zur gleichen Sekunde Millionen der gleichen seelischen Erschütterung preisgeben. Und wie auf Kommando lacht ganz Europa im selben Augenblick auf, um gleich darauf wieder in Traurigkeit zu versinken. Man kann politische Wellen hochpeitschen und ein ganzes Land in Empörung aufbrüllen lassen. Die haben das erfasst. So war das. Und so ist es heute auch noch. Über die Medien. Ein paar gestickte Steuermänner lenken Kunst, Kultur, Wirtschaft und Politik, weil es ihnen gelungen ist, das Unberechenbarste, das menschliche Denken und Wollen zu erfassen und in vorbereitete Gleise zu zwingen. So stehen die wichtigsten Eingangspforten unserer Seele für alle offen, die sich vorgenommen haben, uns zu beeinflussen. Bild und Ton haben sich als das beste Medium zur Formierung fremden Denkens erwiesen. Und es gibt kein Entrinnen mehr aus jener festen Umklammerung, in die wir einst so ahnungslos hineingerannt sind. 1968. Was ist dann heute? Was würden die heute schreiben, wenn sie das erlebt hätten damals, was heute geschieht? Die hätten das gar nicht mehr verkraftet. Noch Ärger wird unseren Kindern mitgespielt. Sie haben verstanden, die Opfer sind die Kinder. Was ist der einzige Schutz in all dieser Sache? Ich komme immer wieder auf dasselbe zurück. Der einzige Schutz ist, dass das Wort Gottes unser Denken erfüllt. Und wir müssen uns fragen, was ich eigentlich will in meinem Leben. Wofür will ich mich prägen lassen? Wir haben ja Offenbarung, oder? Offenbarung. Das ist ja für alle interessant, weil da ist ja vom Mahlzeichen die Rede und damit will man genau wissen, wie das ist mit dem Chip und so weiter. Mahlzeichen gibt es bitte zwei in Offenbarung. Das eine Mahlzeichen gibt es in Offenbarung 13, Vers 16 und das Wort, das im Griechischen verwendet wird, heißt Prägezeichen. Charagma. Charakter kommt davon. Charagma ist das, was man, wenn man eine Münze prägt, dann prägt man das Bild oder die Aufschrift des Kaisers da hinauf. Ja? Und jedenfalls, das, wovon da die Rede ist, ist, man wird geprägt. Und dann bekommt man ein Mahlzeichen auf die rechte Hand oder auf die Stirn. Ich will jetzt nicht darüber sprechen, wie man das interpretieren soll. Ich will nur zeigen, es gibt noch ein zweites Mahlzeichen. Und manche haben das gar nicht gemerkt. Nämlich zwei Verse später kommt das zweite Mahlzeichen. Drei Verse später, in Kapitel 14, Vers 1. Da heißt es, ich sah das Lamm stehen auf dem Zion und mit ihm die 144.000 und auf ihren Stirnen war geschrieben der Name des Vaters. Auf der Stirn geschrieben. Ich frage dann immer, war das eigentlich auch ein Chip? War das auch ein Chip? Das ist doch egal, das ist nur ein Bild. Der Name des Vaters war geschrieben mit dem Heiligen Geist. Wer hatte den Namen Gottes geschrieben auf seiner Stirn im Alten Testament? Wer? Der hohe Priester, der Name Gottes, heilig dem Herrn, stand da drauf, hat es geschrieben auf diesem Stirnband, das er hatte. Und die Juden mussten, bei den Juden wurde gesagt, sie sollen ein Mahlzeichen nehmen, entweder auf die Hand, nein, auf die Hand und auf die Stirn. Das Mahlzeichen im Alten Testament, kennt ihr das? Welches Mahlzeichen war das? Auf die Hand oder auf die Stirn? Wer weiß es? Ja, jetzt kommen wir richtig in die Juden haben das dann später so buchstäblich genommen, aber dort hieß es: Der Herr, dein Gott, ist ein einiger Herr. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von deinem ganzen Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft, mit all deinem Gemüt und so weiter. Und du sollst diese Worte nehmen und binde sie dir zwischen die Augen und binde sie dir auf deine Hand. Das Malzeichen zwischen den Augen an der Stirn und das Malzeichen an der Hand war das Wort Gottes. Und jetzt ist die Frage, wovon will ich mich prägen lassen? Vom Namen des Vaters? Will ich den auf meiner Stirn geschrieben haben oder will ich mich prägen lassen von dem politischen Weltsystem? Von dem Weltsystem dieser Welt. Wer ein Ohr hat, der höre, hat der Herr Jesus gesagt, 7-mal in Offenbarung. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Gott hat den Weg gewählt, unser Denken zu prägen über das Ohr. Das Ohr, Gott hat 2 Öffnungen gemacht in unserem Kopf. In unserem Kopf drinnen ist das Gehirn, da denken wir. Und da sind 2 Öffnungen, da gehen die Worte hinein und die prägen unser Gehirn. Natürlich, was wir lesen, wenn wir Worte lesen, dann ist es das Gleiche. Aber früher, wenn die Juden Worte gelesen haben, wisst ihr, wie die Juden lesen? Die Juden lesen immer mit bewegenden Lippen. Also wenn sie die Bibel lesen, dann murmeln sie. Ja? Und dann hören sie das, was sie lesen, auch gleichzeitig. Ja? Gott hat den Weg des Wortes gewählt, um unser Denken zu prägen. Und wenn Gott sagt, tue Buße, wisst ihr, was er da sagt? Das könnt ihr nicht wissen, außer die Griechisch können von euch. Tue Buße heißt, besteht aus 2 Wörtern. Meta, noein. Meta heißt ändern und noein heißt das Denken. Also Buße tun heißt die Gesinnung oder das Denken ändern. Und wie geschieht das? Das muss ich zuerst, mir was sagen lassen. Dann muss ich das realisieren, das war falsch. Dann muss ich sagen, ja, das war falsch. Und dann muss ich eine Konsequenz ziehen. Aber es geht wieder über das Denken. Nicht über das Gefühl. Das Gefühl ist immer etwas, was hinten nachkommt. Aber zuerst kommt immer das Denken. Gott weiß, was er sagt. In Römer 12, Vers 1. Eure Leiber, so stellt eure Leiber dar, inklusive die Augen. Stellt eure Leiber Gott als Opfer oder bringt eure Leiber Gott als Opfer dar und passt euch nicht dieser Welt an, sondern lasst euch umgestalten durch Erneuerung eures Denkens, genau, Sinnes. Und Sinn ist das griechische Wort für Nous, Denken, ja, Denksinn, der Sinn, mit dem wir denken. Ich bin gleich fertig, gib mir noch eine Minute, diese 5 Punkte zum Schluss, naja, 2 Minuten. 5 Punkte zum Schluss. Erstens, was wir uns ansehen, prägt uns und gestaltet uns. Wir werden, was wir anschauen. Wenn da ein Ehepaar ist, die haben sich 50 Jahre lang gegenseitig angeschaut. Wisst ihr, was passiert? Die 2 ähneln einander. Man wird das, was man anschaut, wenn man das liebt, was man anschaut. Ja? Und wenn man den Herrn Jesus anschaut, dann wird man wie der Herr Jesus. Aber wie kann man den Herrn Jesus anschauen? Mit den inneren Augen, nicht mit den äußeren Augen. 2. Korinther 3, Vers 18. Glaubst du es nicht? Ja, okay. Zweiter Punkt. Wir sind verantwortlich für alles, was wir über das Auge und über das Ohr aufnehmen. Im Prediger 11, Vers 9. Gott wird uns für alles zur Verantwortung ziehen. Wir sind verantwortlich für alles, was wir über das Auge und über das Ohr aufnehmen. 3. Punkt. Richtiges Sehen hängt von der inneren Ausrichtung ab. Ich habe viel zu sehen und die Bibel spricht sehr viel vom Sehen. Aber ich muss mit dem Inneren muss ich sehen, mit dem Herzen. Irgendeiner hat mal gesagt, ich glaube, das war Saint-Exupéry, man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Herz muss die richtige Ausrichtung haben, nämlich das Herz, wisst ihr, was das Herz ist? Das Herz ist der Sitz des Menschen, das ist das Innere des Menschen. Das Herz ist das, was man nicht sieht. Deshalb spricht die Bibel Herz, verwendet dieses Wort Herz, ist ja ein Bild, ja, für den inneren Menschen. Und das wichtigste Teil des inneren Menschen ist das Denken. Aus dem Herzen heraus kommen die guten und die schlechten Gedanken. Richtiges Sehen hängt von der inneren Ausrichtung ab. Ich gehe jetzt nicht auf die Bibelverse ein. In Römer 8, Vers 5 heißt es, wer fleischlich ist, ja, wer auf das Fleisch ausgerichtet ist, der wird sich mit dem beschäftigen, was des Fleisches ist. Der wird fleischlich handeln. Und wer geistlich ausgerichtet ist, das heißt auf den Heiligen Geist, auf Christus ausgerichtet, der wird geistlich handeln. Der wird so handeln, wie der Herr Jesus Christus gesagt hat. Es hängt also sehr davon ab, was ich reinnehme in mein Inneres. Viertens, wir dürfen den Augen nicht erlauben, sich anzusehen, wonach das Fleisch Lust hat, sagt ganz klar die Bibel. Wir dürfen nicht erlauben, sich das anzusehen, dass unsere Lust, fleischliche Lust, wach wird. Jedenfalls, ich muss das einschränken. Es gibt Dinge, wo fleischliche Lust erlaubt ist. Ja? Das ist zum Beispiel, was die Lust des Fleisches, was die Sexualität betrifft in der Ehe, was das Essen betrifft, wenn ich esse, wenn das jetzt dran ist. Aber ich denke nicht den ganzen Tag ans Essen. Warum nicht? Weil das Leben nicht aus Essen besteht, sondern ich esse, um zu leben. Ich lebe nicht, um zu essen. Das heißt, aber wenn ich weiß, ich habe Schwierigkeiten mit Essen, weil ich zunehme oder irgend sonst, ja, dann muss ich Acht geben, dass ich mich nicht ständig im Kopf beschäftige mit dem Essen. Es gibt Leute, die sagen immer, du sollst nicht viel essen, nicht viel essen, nicht viel essen, dann haben sie immer Essen im Kopf und dann haben sie Schwierigkeiten, das durchzuhalten. Das Geheimnis ist, ich muss meine Konzentration woanders hinlenken. Römer 13, Vers 14, wir sollen nicht so leben, dass die Lüste des Fleisches wach werden. Psalm 101, Vers 3, ich will nicht vor mich stellen, ich will nicht vor meine Augen stellen, heillose oder nichtige Dinge. Ich möchte nicht vor meinen Augen Dinge haben, die nicht weiterhelfen im Geistlichen. Das heißt, das, was ich mir vor Augen stelle, für das bin ich verantwortlich. Und Psalm 119, Vers 36 und 37, den habe ich irgendwo zitiert. Moment. Hier. Wende meine Augen davon ab, nach Nichtigem zu schauen. Jetzt habe ich den falschen. Zurück, hier. Wir dürfen den Augen nicht erlauben, sich anzusehen, wonach das Fleisch Lust hat. Und der letzte Punkt, Gottes Mittel zum Transportieren und Vermitteln der Wahrheit ist nicht das Bild, sondern das Wort. Das Wort ist das Wort vom Kreuz. Das Wort ist die Verkündigung. Gott sagt ganz bewusst Wort. Nur der beständige Blick nach Gott wird mich bewahren. Daher ist das Wort Gottes vor Augen zu halten. Ich habe keine Zeit, über die Bibelstellen jetzt alle einzugehen, aber ich wollte euch nur zeigen, die Bibel sagt sehr viel über dieses Thema, was ich sehe, was ich mir ansehen soll und was nicht. Und ich bin selber schuld, wenn ich mich ständig innerlich füttere, ja, mit Dingen, die meine Gefühle verwirren und meine Gefühle ansprechen und das Denken ausschalten. Ich bin selber schuld, wenn ich dann feststehe, ich komme geistlich nicht vorwärts. Ich habe so Schwierigkeiten mit allen möglichen fleischlichen Dingen. Ja, wenn ich mich ständig füttere, ist ja ganz klar, dass ich da die Schwierigkeit haben werde. Wenn ich mich aber geistlich füttere, dann stelle ich fest, ich habe gar kein Verlangen danach. Das verliert man, das Verlangen. Gut. Hier möchten wir schließen. Stehen wir noch auf zum Gebet und vielleicht beten noch ein paar mit uns. Ich mache einen Abschluss.